SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch Ihnen einen schönen guten Morgen. Es ist das Superwahljahr 2026. 5 Landtagswahlen finden in diesem Jahr statt. Knapp 2 Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg sind die Spitzenkandidaten von CDU, Grünen und AfD in einer Fernsehdebatte im SWR aufeinander getroffen. Die Kandidaten Manuel Hagel, Cem Özdemir und Markus Frohnmeier haben unter anderem über das Thema Wirtschaft diskutiert. Knut Bauer berichtet.
CDU-Spitzenkandidat Hagel kündigte 10 Sonderwirtschaftszonen an, um Innovationen zu fördern. Grünen-Spitzenkandidat Özdemir forderte einen radikalen Bürokratieabbau, in dem alle Berichtspflichten des Landes ersatzlos gestrichen werden. Der Spitzenkandidat der AfD, Frohnmeier, warf Grünen und CDU vor, dies in der Regierungsverantwortung in Baden-Württemberg nicht umgesetzt zu haben. Hagel betonte, mit der AfD niemals koalieren oder kooperieren zu wollen. Was sie mache, sei wirtschaftspolitisch Wahnsinn. Auch bei anderen Themen grenzten sich die Spitzenkandidaten von CDU und Grünen klar von der AfD ab.
Union und SPD haben sich auf einen Kompromiss beim Heizungsgesetz geeinigt. Dieser sieht vor, klimaneutrale Heizungen weiter zu fördern, aber auch neue Öl- und Gasheizungen weiter zu erlauben. Ab 2029 soll dabei ein verpflichtender Anteil von Biobrennstoffen eingesetzt werden. Kritik kommt unter anderem von den Grünen, berichtet ARD-Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann.
Sie glauben, dass die Klimaziele damit nicht erreicht werden. Die Menge an sogenannten klimafreundlichen Brennstoffen wie Biomethan, die sei sehr begrenzt und diese Brennstoffe würden eher in der Industrie gebraucht. Diese Knappheit und das gesamte Verfahren, also diese Stoffe beizumischen, verursachen Kosten und diese Kosten werden die Hersteller auf die Heizkunden umlegen, befürchten Fachpolitiker der Grünen. Die Linke sieht das ähnlich. Ganz anders sehen das die Öl- und Gasverbände, die begrüßen das Vorhaben. Es gäbe klimaschonendes Gas und Öl und diese Energieträger hätten dadurch auf dem Markt eine Chance. Und auch der Eigentümerverband Haus und Grund spricht sich dafür aus, die Hausbesitzer hätten jetzt mehr Wahlfreiheit bei den Heizungen.
In Deutschland gibt es zu wenig altersgerechte Wohnungen für Rentnerinnen und Rentner. Das geht aus einer Antwort des Bundesbauministeriums auf eine Anfrage des ARD-Magazins Report Mainz hervor. Demnach fehlen schon jetzt 2,3 Millionen altersgerechte Wohnungen. Die Einzelheiten von Alexandra van de Poel.
Die Bundesregierung räumt gegenüber dem ARD-Politikmagazin Report Mainz ein, dass die Lücke zwischen Nachfrage und Angebot nicht geschlossen wird. Zwar würden laut Bauministerium bis zum Jahr 2040 rund 74.000 altersgerechte Wohnungen jährlich gebaut. Dies reiche aber nur, um den Zusatzbedarf durch die alternde Gesellschaft zu decken. Die Bundesregierung fördert über ein Zuschussprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau auch den altersgerechten Umbau bestehenden Wohnraums. Doch dafür stehen in diesem Jahr nur 50 Millionen Euro zur Verfügung.
Bundeskanzler Friedrich Merz ist in China angekommen. Im Laufe des Tages sind Gespräche mit Ministerpräsident Li und Staats- und Parteichef Xi geplant. Es ist Merz' erste China-Reise seit seinem Amtsantritt. Aus Peking berichtet unser Korrespondent Benjamin Eissel.
Im Zentrum des Besuchs stehen Wirtschaftsthemen. Der Kanzler wird von einer 30-köpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Deutsche Unternehmen verdienen nach wie vor viel Geld in China, auch wenn die Margen kleiner werden und chinesische Unternehmen zunehmend technologisch aufschließen. Gleichzeitig beklagen Firmen unfaire Wettbewerbsbedingungen in China. Das will Merz ansprechen. Dazu möchte der CDU-Politiker Abhängigkeiten reduzieren, Stichwort De-Risking. Zuletzt hatte Chinas Führung die Ausfuhr von seltenen Erden und kritischen Rohstoffen massiv eingeschränkt, was unter anderem zu Engpässen in der Hightech-Branche geführt hat.
Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner saßen bis vor kurzem vor dem Fernseher, um die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump zu verfolgen. Sie brauchten Durchhaltevermögen. Fast 2 Stunden nämlich hat Trump vor beiden Kongresskammern gesprochen über ein turbulentes, vollgepacktes erstes Jahr seiner zweiten Amtszeit. Wie erwartet fiel die Bilanz des Präsidenten und der Blick in die Zukunft zu 100% positiv aus. Aus Washington berichtet unsere Korrespondentin Theresa Greim.
Amerika ist zurück, größer, besser und stärker als je zuvor. So begann Präsident Trump seine Rede, eine einzige Erfolgsstory seiner Regierung. Zum Beispiel beim Thema Wirtschaft. Die Aktienmärkte feierten Rekorde, viele Preise für Benzin, Eier, Autos, Strom oder Medikamente seien bereits gesunken oder werden es bald, so Trump. Er versprach unter seiner Führung einen enormen Investitionsboom und tausende neue Jobs. Dazu nannte Trump eine Menge Zahlen, die bei weitem nicht immer zu belegen sind. Weiteres prominentes Thema? Migration und innere Sicherheit. Mit Blick auf die Großeinsätze der Nationalgarde und der Einwanderungsbehörde ICE präsentierte sich Trump als Beschützer. Um das zu untermauern, hatte er einige Gäste geladen. Menschen oder Angehörige von Opfern, die durch Gewalt eines illegalen Einwanderers Schaden genommen hatten.
In Berlin haben sich am Abend tausende Menschen vor dem Brandenburger Tor versammelt, um ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu setzen. Hintergrund ist, dass Russland gestern vor 4 Jahren seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Das Brandenburger Tor wurde in den Farben der ukrainischen Nationalflagge angeleuchtet, sowie auch der Eiffelturm in der französischen Hauptstadt Paris. In der katholischen Kirche in Deutschland sollen Laien künftig mehr mitsprechen dürfen. Das haben die Bischöfe unter anderem unter ihrem neuen Vorsitzenden Heiner Wilmer in Würzburg entschieden. Am Abend nahmen sie die Satzung für eine sogenannte Synodalkonferenz an. Sie regelt, dass die Bischöfe in Zukunft wichtige kirchliche und gesellschaftliche Fragen gemeinsam mit Laien entscheiden. Aus Würzburg berichtet unser Reporter Christian Wölfel.
Dabei war die Hürde relativ hoch, denn es war eine Zweidrittelmehrheit nötig. Bereits im November hatte die oberste Vertretung katholischer Laien in Deutschland, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, der Satzung zugestimmt. Doch final ausgemacht ist es nicht, dass die Synodalkonferenz auch wirklich kommt. Der Grund, auch der Vatikan muss diese Satzung erst noch genehmigen. Zuletzt wurde von Bischöfen allerdings immer wieder betont, dass man mit einer Zustimmung aus Rom rechne. Sollte die kommen, könnte schon in diesem Herbst die neue Synodalkonferenz zusammentreten.
Auf der Welt gibt es deutlich mehr Bienenarten als bisher gedacht. Laut einem internationalen Forscherteam existieren insgesamt rund 25.000 bis 26.000 Bienenarten. Das hat das Naturkundemuseum Stuttgart mitgeteilt, das an der Studie beteiligt war. Die Einzelheiten von unserer Reporterin Ulrike Koch.
Laut dem Naturkundemuseum Stuttgart haben die Forscher mit der Studie zum ersten Mal fundierte Schätzungen zur weltweiten Vielfalt der Bienenarten geliefert. Die Forscher gehen demnach davon aus, dass weltweit bis zu 5200 Wildbienenarten noch nicht entdeckt wurden. Insektenforscher Michael Orr vom Naturkundemuseum Stuttgart befürchtet, viele dieser Arten könnten bedroht sein. Man könne nicht abschätzen, welche Folgen ihr Verschwinden für die Biodiversität und die Landwirtschaft hätten. Mit Blick auf den Umweltwandel fordern die Forscher deshalb, die Artenvielfalt besser zu schützen.
Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen steht im Achtelfinale der Champions League. Gereicht dafür hat ein 0:0 im Rückspiel gegen den griechischen Club Olympiakos Piräus. Aus der Sportredaktion Daniel Neuhaus.
Selten war ein 0:0 ein passenderes Ergebnis. Sowohl Leverkusen als auch Olympiakos Piräus hatten kaum zündende Ideen. 30.000 Fans im ausverkauften Leverkusener Stadion sahen deshalb ein Spiel mit nur wenigen Torchancen. So war es am Ende zum einen Leverkusen starker Abwehr zu verdanken, dass Bayer das Achtelfinale erreichen konnte, und zum anderen natürlich dem 2:0 Erfolg aus dem Hinspiel.
Und heute Abend kämpft dann Borussia Dortmund ebenfalls um den Einzug ins Achtelfinale in der Fußball-Champions League. Dortmund spielt bei Atalanta Bergamo.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Los geht's oft mit Nebel. Wenn der sich aufgelöst hat, dann wird das ein sonniger Mittwoch. Die Höchsttemperaturen 12 bis 19 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Der Krieg geht weiter und weiter und weiter. Ein Ende ist nicht in Sicht. 4 Jahre nach dem russischen Überfall. Wie die Ukrainer um ihre Zukunft kämpfen, damit beschäftigen wir uns ausführlich noch bis Freitag. Am 24. Februar 2022 begann der russische Angriffskrieg. Es war eine groß angelegte Invasion, die Russlands Machthaber Wladimir Putin zynisch als Spezialoperation bezeichnet hat. Die ukrainische Regierung sollte schnell gestürzt werden, doch der russische Plan scheiterte. Denn die Menschen in der Ukraine boten und bieten den russischen Aggressoren immer noch die Stirn mit militärischer Unterstützung aus dem Westen. Ich habe in dieser Woche schon über die Situation der Flüchtlinge gesprochen, wie sich die Kriegsführung in den vergangenen 4 Jahren verändert hat. Und heute geht es um die Lage in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Dort lebt Denis Trubetskoy. Er arbeitet als freier Journalist. Herr Trubetskoy, wie geht es Ihnen nach 4 Jahren russischem Angriffskrieg? Ist das für Sie inzwischen trauriger Alltag?
Es ist irgendwie ein trauriger Alltag. Also dieser Krieg geht ja in diesen 4 Jahren jeden Tag. Es ist aber krass, wenn ich das so formulieren darf, dass so viel Zeit schon vergangen ist. Und bei mir hat sich mit Blick auf diesen 24. Februar, auf diesen 4. Jahrestag, eine innere Diskrepanz entwickelt. Also zum einen liegt 2022 irgendwie um Lichtjahre zurück mit all dem Geschehen damals, mit der Verteidigung von Kiew, mit der Offensive in der Region Kharkiv, mit der Befreiung der Stadt Cherson. Ist eine Menge passiert damals und wir haben jetzt eine völlig andere Lage. Aber gleichzeitig glaube ich, wenn man wirklich nur von Tag zu Tag höchstens planen kann, hat man das Gefühl, dass diese Zeit unglaublich schnell verlaufen ist. Grundsätzlich muss man sagen, also dieser Krieg geht tatsächlich jeden Tag weiter und der 24. Februar ist da jetzt keine Ausnahme, aber das ist natürlich ein Tag, der, glaube ich, viele Generationen der Ukrainer prägen wird.
4 Jahre Krieg und kein Ende in Sicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auf die Psyche geht. Wie versuchen sich die Menschen mal abzulenken, die tägliche Bedrohung auszublenden und mal nicht über diesen Krieg nachzudenken?
Für mich persönlich, trotz der schwierigen Lage in Kiew, gerade in diesem Winter, ist es natürlich immer eine Motivation, wenn ich das auch so formulieren darf, dass ich jedenfalls jetzt nicht im Schützengraben sitze, dass ich eine deutlich bessere Lage als die meisten Menschen habe. Und das ist etwas, was heißt motiviert, aber das ist etwas, was mir die Kraft gibt, irgendwie jeden Morgen aufzustehen, meine Arbeit zu machen. Ansonsten ist es, glaube ich, vor allem die gegenseitige Solidarität, die sich jetzt in diesem Winter wieder gezeigt hat, bei teilweise zweistelligen Minustemperaturen mit wirklich ganz, ganz großen Strom-, Heizungs- und Leitungswasserausfällen. Also die Menschen haben sich beispielhaft gegenseitig aufgemuntert. Da gab es auch beispielsweise Straßenpartys mit Generatoren und DJs oder was auch immer dazu gehört. Aber dass die Menschen müde sind, das ist natürlich auch klar.
Den 5. Kriegswinter 2025-26 haben Sie gerade angesprochen. Sie sagen, die Menschen sind müde, aber Sie betonen auch die Solidarität der Ukrainerinnen und Ukrainer. Wie schauen die Menschen in die Zukunft, auf den Frühling? Mit welchen Hoffnungen, mit welchen Erwartungen?
Es gibt natürlich eine Hoffnung, eine größere Hoffnung, dass die Lage sich etwas verbessert. Also wir haben jetzt wieder endlich mal leichte Plustemperaturen und auch die Sonne scheint gerade. Das ist etwas, was im Winter relativ selten passiert ist. Gleichzeitig muss man sagen, also selbst wenn ein Wunder passiert und der Krieg morgen aufhört, was vermutlich nicht der Fall sein wird, werden bei den Zerstörungen im ukrainischen Energiesektor die Stromausfälle beispielsweise die Ukraine noch Jahre prägen. Das ist die Realität, mit der man irgendwie klarkommen muss. Aber ich glaube, das werden die Ukrainerinnen und Ukrainer schaffen.
Vielen Dank, Denis Trubetskoy. Er lebt und arbeitet als freier Journalist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell, 4 Jahre nach dem russischen Überfall, wie die Ukrainer um ihre Zukunft kämpfen. Und morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit dem Journalisten Juri Durkot aus dem westukrainischen Lviv darüber, wie wichtig Kultur ist, um auch während des Krieges die eigene Identität nicht zu verlieren.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Haushaltsausschuss des Bundestages entscheidet über den Kauf von sogenannten Kamikaze-Drohnen für die Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium legt den Abgeordneten dazu seinen Plan vor, die neuen Waffensysteme von den deutschen Herstellern Helsing und Stark Defense zu kaufen. Oliver Neuroth.
Kamikaze-Drohnen sind mit Sprengstoff bestückt. Soldaten steuern sie so, dass sie aus der Luft in ein Ziel stürzen und dort explodieren. Das Geschäft ist politisch umstritten, weil der US-Milliardär Peter Thiel an der Firma Stark Defense beteiligt ist. Thiel steht rechtspopulistischen Politikern nahe, unter anderem der aktuellen US-Regierung unter Präsident Trump. Der grünen Haushaltspolitiker Schäfer spricht von antidemokratischen Geldgebern, mit denen die Bundesrepublik keine Geschäfte machen solle, vor allem nicht im sicherheitssensiblen Bereich. Der SPD-Haushälter Schwarz sagt, inzwischen sei klar, dass Thiel nur geringe Geschäftsanteile besitze und damit nicht ins operative Geschäft der Rüstungsfirma eingreifen könne. Die SPD will dem Drohnendeal daher zustimmen, CDU/CSU ebenfalls.
Der Bundestag berät heute in erster Lesung über ein Gesetz, das den Betrug mit Scheinvaterschaften besser verhindern soll. Die Ausländerbehörden sollen dafür künftig eine größere Rolle spielen. Chris Berdrow.
Wenn Männer die Vaterschaft von Kindern ausländischer Frauen anerkennen, dann soll künftig in bestimmten Fällen die Zustimmung der zuständigen Ausländerbehörde erforderlich sein. Und zwar, wenn der angebliche Vater zum Beispiel Deutscher ist oder ein langfristiges Aufenthaltsrecht in Deutschland hat, die Mutter des Kindes aber nicht. Dann besteht der Verdacht, dass durch eine Scheinvaterschaft betrogen werden soll. Denn durch die Anerkennung einer Vaterschaft haben auch Frau und Kind Anrecht auf einen Aufenthaltstitel und möglicherweise auf Sozialleistungen.
In Höhe Einöd in der Südwestpfalz werden heute Vormittag zwei weitere Windräder gesprengt. Autofahrer müssen kurz mit gesperrten Straßen rechnen. Alexandra Dietz.
Heute beginnt der Prozess gegen ehemalige Chefs des Klinikums Stuttgart. Unter ihrer Aufsicht hatte der
Das war der falsche Ton, das machen wir jetzt nochmal. Am Landgericht Stuttgart beginnt heute ein weiterer Prozess rund um den Klinikskandal in Stuttgart. Dabei geht es um Vorwürfe des Betrugs und der Untreue im Zusammenhang mit arabischen Patienten. Christian Spöcker.
Heute beginnt der Prozess gegen ehemalige Chefs des Klinikums Stuttgart. Unter ihrer Aufsicht hatte der Leiter der Auslandsabteilung unter anderem die Behandlung von libyschen Kriegsversehrten und den Aufbau einer Klinik in Kuwait organisiert. Dabei hatte er gegen geltendes Recht verstoßen. Deshalb wurde er bereits zu 4 Jahren und 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Ab heute muss sich außerdem der ehemalige grüne Stuttgarter Krankenhausbürgermeister Werner Wölfle vor Gericht verantworten. Auch ihm werden versuchter Betrug und Untreue vorgeworfen.
Und jetzt kommen wir zu den zwei Windrädern, die heute Vormittag in Höhe Einöd in der Südwestpfalz gesprengt werden. Autofahrer müssen deshalb kurz mit gesperrten Straßen rechnen. Alexandra Dietz.
Rund um die zwei noch verbliebenen alten Windräder wird für die Sprengung weiträumig abgesperrt, damit Trümmerteile Autos nicht erwischen und auch den Menschen nichts passiert. Gesperrt werden die Landesstraße bei Höhe Einöd und die A62. Der Verkehr soll aber nur wenige Minuten zum Stillstand kommen, heißt es von den Verantwortlichen. In der vergangenen Woche ist schon eine Anlage erfolgreich gesprengt worden. Das zuständige Unternehmen möchte auf dem Gelände in Höhe Einöd, sobald die jetzigen Windräder weg sind, hochmoderne und viel effizientere Anlagen aufstellen.
In Gimmeldingen an der Weinstraße startet heute die erste Mandelblütenführung der Saison. Während die Mandelbäume blühen, sind wieder zahlreiche Events geplant. Theresa Lienen.
Die Gimmeldinger Gästeführerinnen und Führer zeigen den Teilnehmern ab heute wieder die unterschiedlichen Mandelbäume mit ihren Blüten. Start der Führung ist immer mittwochs und samstags um 14.30 Uhr am Kirchplatz in Gimmeldingen. Von da aus geht es über den Mandellehrpfad zum König-Ludwig-Pavillon. Entlang der ca. 1,5 Kilometer langen Strecke werden die unterschiedlichen Ess- und Bittermandelbäume gezeigt. Bereits seit einigen Tagen tragen die ersten Mandelbäume schon Blüten. Die Führungen sind Teil der Pfälzer Mandelwochen, die jedes Jahr zahlreiche Gäste in die Region locken.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Turmuhr an einem Berliner Rathaus weckt gerade Erinnerungen an den Filmklassiker Zurück in die Zukunft, denn die Uhr ist kaputt. In Steven Spielbergs Meisterwerk macht die Uhr Zeitreisen in die Zukunft möglich. Wer könnte daran ein größeres Interesse haben als die Bundespolitik, fragt sich Chris Berdrow.
Anfang Februar haben die Zeiger am Turm des Charlottenburger Rathauses aufgehört, sich zu drehen. Schlägt jetzt, wie damals in Hill Valley, ein Blitz mit 1,21 Gigawatt Strom in die Uhr ein, könnte das Berliner Raumschiff mithilfe des Fluxkompensators abheben. Mal schauen, was in der Zukunft so geht. Interessieren würde das zum Beispiel Vizekanzler Klingbeil, der heute ausnahmsweise das Kabinett leiten darf, weil der Chef in China ist. Der Klingbeil aus Zurück in die Zukunft ist gewissermaßen George McFly. Netter Typ, aber irgendwie immer in der zweiten Reihe, bis er seinem Peiniger Biff einen ordentlichen Kinnhaken verpasst. Merz sollte gewarnt sein. Landwirtschaftsminister Rainer spricht heute im Warenleben mit Erzeugern über die Fleischpreise. Gut möglich, dass ihm vor einer Reise in die Zukunft die Filmfigur Doc Brown erscheint. Fleisch, wo wir hinfahren, essen wir keine Tiere mehr. Straßen sind in der Zukunft bekanntlich auch überflüssig. Autos fliegen mit Bananenschalen und Kaffeesatz. Seine Beratungen über eine ehrgeizigere Treibhausgasminderungsquote kann der Bundestag also getrost von der Tagesordnung nehmen.
Anmerkungen von Chris Berdrow.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.